Die Presse. Hallo und willkommen bei Was wichtig ist, dem Nachrichtenpodcast der Presse. Ich bin Anna Wallner und heute ist Heiliger Abend. Für viele ist das ein Moment der Ruhe, der Besinnung, ein paar freier Tage und immer auch der Hoffnung auf Frieden. In Israel ist vor wenigen Tagen erst das jüdische Lichterfest Chanukka zu Ende gegangen. 8 Tage lang brannten die Kerzen der Chanukia, einem 8-armigen Leuchter, als Zeichen der Hoffnung nach einer langen, dunklen Zeit. Doch die politische Realität vor Ort, die bleibt fragil. Ein Waffenstillstand, der nur auf dem Papier hält, Geiseln, die zurückgekehrt sind, aber viele davon nur als Leichen, und Traumata, die bleiben werden. In der Region, egal auf welcher Seite der Grenzen, fragen sich die Menschen, wie soll es jetzt weitergehen? Ich spreche heute in unserer Weihnachtsfolge mit Thomas Vierge aus der Außenpolitik-Redaktion der Presse. Er war zuletzt mehrfach in Israel, im Süden, in zerstörten Kibbutzim wie Nir Oz und im Norden an der Grenze zum Libanon. Lieber Tommy, schön, dass du da bist und dass wir die letzte Folge vor Weihnachten miteinander machen können.
Sehr schön.
Hi, Heiligen Abend. Thomas, du beschreibst in einem deiner jüngsten Reportagen ein Israel im Chanukka-Licht, weil eben Chanukka die vergangenen Tage war. Aber du beschreibst ein Land, das langsam wieder in eine Art Normalität zurückfindet. Aber wie echt ist denn diese Ruhe?
Die ist ja eben sehr trügerisch und da sind sich aber auch alle dessen bewusst. Du siehst ja auch, wenn du in Israel herumfährst, an allen Ecken und Enden patrouillieren Soldaten, die Sturmgewehre sind ihren Schultern, hängen an ihren Schultern. Also die sind immer der Gefahr sich gewahr. Und wenn du mit Militär sprichst, dann sowieso. Also sowohl im Gazastreifen als auch im Norden an der libanesischen Grenze ist das eine Waffenruhe, die eigentlich nicht wirklich existiert auf dem Papier oder nur auf dem Papier existiert, nicht in der Realität. Also Israel greift dort jeden Tag Ziele an, schaltet Kommandanten aus. Im Gazastreifen zerstört sie Tunnel, beseitigt Sprengfallen, Minen etc.
Also man kann sagen, da ist noch nichts. Eigentlich ist der Konflikt nicht weg. Er ist nach wie vor da, er hat sich nur ein bisschen verändert.
Im Libanon ist die Deadline klar. Das ist am 31. Dezember läuft dort dieses Abkommen aus. Bis dahin müsste die Hisbollah entwaffnet sein. Das wird nicht der Fall sein. Die libanesische Armee, der libanesische Staat behauptet, es gäbe gute Fortschritte. Die Israelis werden das dementieren. Die überwachen das ja alles mit Drohnen. Du hörst auch immer, wie die Drohnen da herumschwirren. Wir waren an der Grenze, an dieser Grenzmauer. Und also die haben die Lage da ganz genau unter Beobachtung. Und sie sagen, wenn da nicht eine Lösung eintritt, dann werden sie halt dann wieder angreifen und eingreifen müssen. Größer. Vielleicht keine Invasion, aber jedenfalls da mit einem größeren Boden, mit größeren Bodentruppen dann vorgehen. Ja.
Du meinst jetzt Libanon?
Ich meine den Libanon, genau.
Weil deine Reise war ja insofern spannend, weil du quer durchs Land gefahren bist und eben jetzt fangen wir vielleicht mit der Grenze zum Libanon an. Wenn diese Frist zu Ende ist mit 31.12. und du sagst, es gibt keine Lösung, was wäre denn die Lösung, die einen nachhaltigeren Frieden beinhalten würde zwischen Israel und dem Libanon? Oder wann greifen die wieder an?
Der Militärsprecher, mit dem wir da geredet haben, der hat gemeint, den Libanesen wäre es am liebsten, wenn die Israelis die Sache selbst erledigen. Die Hisbollah ist ja auch verhasst dort. Die schiitischen Milizen sind ja verhasst unter den Christen und unter den Sunniten. Also das heißt, sie trauen eigentlich diese Aufgabe nur den Israelis zu, dass sie das ordentlich erledigen. Die Amerikaner oder andere Schutztruppen haben da überhaupt kein Interesse und schon gar nicht diese UNO-Schutztruppe, die UNIFIL. Da haben die Israelis gemeint, also die sind unfähig und unwillens, diesen Job zu erledigen. Wie das ausgehen wird, schwer zu sagen. Also der Militär, mit dem wir gesprochen haben, hat gemeint, es wird nicht am 1. Jänner ein neuer Krieg ausbrechen sofort. Aber man muss schon damit rechnen, dass da wieder größere Aktivitäten beginnen im Jänner, Februar. Und weil die Hisbollah natürlich nicht freiwillig die Waffen abgibt. Ja, die Israelis haben große Arsenale an Munition, an Waffen gefunden, modernste Waffen gefunden. In den Dörfern unmittelbar an der Grenze, in den Kellern waren die eingebunkert. Also die waren da sehr erstaunt von dem Arsenal, was da war. Also die haben ja immer behauptet, die haben 130.000 Raketen da gehortet. Und ein Teil ist zerstört, aber natürlich sind immer noch große Teile wahrscheinlich weggebracht worden. Und die Hisbollah hält weiterhin, so ist die Schätzung, 50.000 Mann unter Waffen. Also das ist eine große Zahl, viel, viel größer als die Hamas im Süden.
Aber was will die Hisbollah eigentlich?
Die Hisbollah will im Auftrag, also die sind ja Geschöpfe des iranischen Regimes, sie haben sich der Vernichtung Israels verschrieben. Das ist ähnlich wie die Hamas.
Das heißt aber, es gibt eigentlich überhaupt keine Lösung, die mit Israel gemeinsam erzielt werden kann. Weil
die Lösung wäre für Israel zumindest, und das ist ja auch in einer UNO-Resolution festgeschrieben, ein Zurückdrängen der Hisbollah nördlich des Litani-Flusses. Der Litani-Fluss ist so ungefähr 20, 30 Kilometer von der Grenze, von der israelischen Grenze entfernt. Und wenn das einträte, glaube ich, könnte man sich da jetzt einmal zurücklehnen und sagen, okay, probieren wir es da mit einer Waffenruhe. Die Waffenruhe, wie gesagt, existiert seit November 2024. Mhm. Aber wie gesagt, also das ist eine sehr fragile Angelegenheit und es gibt immer wieder Zwischenfälle und Angriffe. Ja.
Okay, wenn wir jetzt weiter in den Süden gehen, nämlich zur Grenze, zur israelischen Grenze am Gazastreifen, da auch dort bist du hingefahren, nämlich in das von dem Anschlag vom 7. Oktober betroffene, besonders betroffene Kibbutz Nir Oz.
Ja.
Wie ist denn dort? Da warst du ja schon
einmal. Da war ich im März, genau.
Was hat sich seither verändert? Welchen Eindruck hast du diesmal von dem Ort bekommen?
Naja, wir haben wieder gesprochen mit dieser Aktivistin, die heißt Rita Lifschitz. Die ist die Schwiegertochter eines Mannes, der dort als Friedensmann, als Peacenik, wie sie sagen, als Journalist gearbeitet hat. Der ist als Geisel da gestorben. Ja, der ist begraben. Die hat uns auch den Friedhof gezeigt. Das war berührend, weil da sind natürlich neue Gräber und überall sind da irgendwie Inschriften angebracht. Weinflaschen zieren diese Gräber. Auf einem steht ein Songtitel von Monty Python drauf. Always look on the bright side of life. Ja, und was dort neu ist, ist, die Rita Lifschitz und andere haben sich entschlossen, zurückzukehren dort. Ja, das sind schon eher die Älteren, das sind 80-jährige, 70-jährige Bewohner, Pioniere, die das aufgebaut haben und die jetzt wieder ein neues Leben da hinbringen wollen, neues Leben in den Ruinen sozusagen schaffen wollen. Es sind einige Bungalow, einige Häuser abgerissen worden, weil das ist ja schwer auszuhalten. Es sind ja alles bis auf die Grundmauern zerstört. Es sind da erinnern Möbel, verkohlte, verrußte Wände, Memorabilia, Porträts etc. an das frühere Leben dort. Also es ist nicht denkbar, dass man dort ein neues Leben schafft. Also das sind dabei, diese Häuser abzureißen. Und es sind schon 10 neue Rohbauten entstanden. Man hört auch den Baulärm dort. Gleichzeitig hört man auch von der anderen Seite, auf dem Gazastreifen ist circa 300-400 Meter entfernt. Man hört dort immer wieder Explosionen, man hört Schüsse, es knattern die Hubschrauber, es steigen Wolken, also schwarze Rauchsäulen auf. Also das heißt, das sind auch nach wie vor
Kämpfe im Gang.
Nicht nur unbedingt nur Kämpfe, sondern natürlich auch, wie gesagt, eben die Zerstörung von Häusern, die Zerstörung von Minen, die Zerstörung von Tunnelanlagen. Also die nennen das Aufräumarbeiten, Clean-up.
Mhm. Auf beiden Seiten dieser
Grenze. Ja, auf beiden Seiten gibt es diese Aufräumarbeiten. Ja. Also die Rita Lifschitz hat gemeint, im Jänner wird es soweit sein, dann wird sie da einziehen und sie hofft, dass sie da viele finden werden, die sich hier anschließen. Sie sagt aber genau, die jüngeren Familien werden das nicht tun. Die haben da große Angst davor, dass das sich wiederholt, dass das wieder passiert und die wollen da nicht mehr hin.
Also das ist ja die Vermutung, die man hätte, wenn man von außen drauf blickt. Du sagst ja gerade selber, man kann sich gar nicht vorstellen, dort wieder ein Leben zu beginnen, dass man an so einen Ort zurückkehrt oder auch wenn man nicht davor gelebt hat, dorthin zieht. Das kann man sich ja nicht vorstellen.
Warum, es gibt auch andere Kibbutzim, da sind die Häuser nicht ganz so großflächig zerstört. Da gibt es also nach wie vor intakte Häuserzeilen. Da kann man sich das eher vorstellen. In Nir Oz, wie gesagt, da hat zum Beispiel die Bibas-Familie gewohnt. Das war diese Mutter mit ihren drei Kindern, die da als Leichen zurückgekehrt sind, während der Mann überlebt hat. Mhm. Also wie gesagt, das ist. Sie sagt, die haben eine Ernte eingebracht. Es gibt es gibt Erdnüsse, es gibt einen Weingarten und alles das. Das ist eine fruchtbare Gegend eigentlich. Die haben die fruchtbar und urbar gemacht. Also das geht eben darum, da wieder anzuschließen an die Zeit vor 2023, was für die Israelis eine richtige Zeitenwende ist. Also sie sprechen immer von vor dem 7. Oktober, nach dem 7. Oktober, das ist so ähnlich wie die Amerikaner mit 9-11.
Wenn wir jetzt aber den militärischen Konflikt ansehen, zwischen dem Gazastreifen und Israel ist ja auch mittlerweile ein Waffenstillstand. Die Geiseln sind zurückgekehrt, wenn auch viele davon nur mit tot. Wie ist da jetzt eigentlich die aktuelle Lage in dem Konflikt zwischen diesen beiden, also zwischen der Hamas und Israel? Das ist ja auch mehr als brüchig.
Genau. Auch da gibt es jeden Tag verschiedene Gefechte, Scharmützel. Die Israelis behaupten, die Hamas-Fighter, das müssen nicht unbedingt jetzt koordinierte Angriffe sein, aber es sind auf jeden Fall Attacken. Die greifen an dieser gelben Linie an, wo die Grenze verläuft zwischen der roten Zone, die von der Hamas mehr oder weniger kontrolliert wird. Das ist der westliche Teil des Gazastreifens und dem östlichen Teil, der ungefähr ist 50-50. Also die Israelis kontrollieren 53% des weniger besiedelten östlichen Teils des Gazastreifens. Und das ist getrennt durch so gelbe Container, so gelbe Zementblöcke und so, ja, also so Barrikaden mehr oder weniger. Und da ist halt die Ruhe auch eine sehr brüchige. Ja.
Aber wie oft ist auch das Schicksal der Menschen auf der anderen Seite, nämlich im Gazastreifen, Thema? Wie hört man da auch kritische
Israel ist überhaupt kein Thema. Nein, es ist null Thema, weil, ich meine, es ist ganz klar, dass da ungefähr 40.000 unschuldige Zivilisten zu Tode gekommen sind. Also vielleicht 20.000 bis 25.000 Kämpfer. Und es sind ja insgesamt 70.000, also die Todeszahl, die von der Hamas angegeben wird. Also das dürfte schon ungefähr hinkommen.
Wobei wir ja natürlich dann in Europa und in den Nachrichten auch immer wieder sehen, die Demonstrationen, vor allem in Tel Aviv auf der Straße von eher linken Israelis, die das schon auch kritisiert haben, das Vorgehen von Netanyahu. Aber du sagst, wenn man dorthin fährt, kriegt man davon nicht viel mit. Oder
nein,
ist das auch ruhiger geworden?
Nein, das ist total ruhig. Also die Demonstrationscamps sind verlassen in Jerusalem, im Regierungsviertel, auch in Tel Aviv. Dieses Hostage-Forum ist auch ziemlich leer. Es gibt ja noch eine einzige Geisel, die nicht zurückgekommen ist, das ist ein toter Polizist. Für die Israelis ist das noch nicht beendet, sozusagen, bis der nicht zurückkommt. Ja. Also, das ist Aran Kvili, heißt der, 24 Jahre alt damals gewesen, jetzt auf diese Rückkehr dieses Leichnams warten die Israelis noch. Mhm. Die große Frage wird sein, wie geht da die Entwaffnung vonstatten? Auch das ist, glaube ich, eine Frage, die ähnlich wie bei der Hisbollah, die wird sich nicht freiwillig entwaffnen lassen.
Aber welcher dieser beiden Konfliktherde, also der zum Libanon und mit der Hisbollah und versus Gaza, Hamas, ist für Israel derzeit bedrohlicher und eigentlich auch gefährlicher?
Gefährlicher möglicherweise von der Bedrohung ist auf jeden Fall die Hisbollah, die stärker und kräftmächtiger ist. Gaza wiederum ist natürlich eine symbolische Aktion. Also wenn da die Hamas überlebt, sagen die, vielfach, das ist der Tenor, dann das können wir nicht zulassen, können wir nicht akzeptieren, das ist ein No-Go, das geht gar nicht. Mhm. Das heißt, die muss verschwinden und sie muss entwaffnet werden.
Du schilderst aber auch ein massives Misstrauen der Israelis gegenüber der UN, der UNO,
ja,
und gleichzeitig immer noch sehr große Erwartungen, die sie gegenüber den USA haben.
Ja.
Wie kann man sich das vorstellen, wie wird denn dieses ja doch zerrüttete Verhältnis der UN in diesem Konflikt, kann man das überhaupt noch auflösen in nächster Zeit? Und wer könnte das? Weil Trump hat daran natürlich auch kein Interesse.
Nein, das wird ganz schwer zerrüttet sein und für ja lange Zeit. Und also die Israelis zeigen dann immer die Schulbücher, die sie da gefunden haben in Gaza, auch im Westjordanland, mit wirklicher antisemitischer, antizionistischer Propaganda. So wachsen die Kinder auf. Und ihre Meinung ist, also ein Palästinenserstaat, das kann es frühestens in 30, 40 Jahren geben, in 2, 3 Generationen.
Ja, wobei, das Verhältnis der UNO erklärt sich ja dann noch gar nicht so. Ich meine,
die UNO hat natürlich durch die UNRWA.
Hat ihrer Meinung nach zu wenig hingeschaut und zu wenig.
Die UNO hat durch die UNRWA, durch dieses UNO-Hilfswerk für die Palästinenser, natürlich eine große Einflussmöglichkeit dort gehabt. Da sind viele Finanzen hineingeflossen, viele Personalressourcen auch, ja. Die sind nicht alle natürlich jetzt verbrannt. Ich glaube, das wird schwierig sein, ohne die UNRWA dort eine neue Hilfsorganisation. Da muss es irgendwie eine Alternative geben. Ich glaube, die alte UNRWA wird so nicht funktionieren. Aber was sie uns im Außenministerium erklärt worden ist, dass ungefähr 1700 Mitarbeiter dieser UNRWA Querverbindungen haben zu Hamas. Also das Vertrauen ist einfach völlig zerrüttet und da muss es irgendwie eine neue Organisation geben. Und wer das übernimmt, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist aber eh nur die UNO die einzige, die das neu übernehmen kann und neu gründen muss. Und da muss man halt dann genau drauf schauen, wer da drinnen ist. Da muss es ein Screening geben wahrscheinlich. Ja. Und das andere, die offene Frage neben dieser Entwaffnung ist, wer stellt da die Schutztruppe? Wer geht da rein von den arabisch-muslimischen Staaten, die da eine Verantwortung übernehmen und dafür mehrere Jahre dafür sorgen, dass da einigermaßen Ruhe und Ordnung herrschen? Also das ist immer die Frage. Ägypten zum Beispiel, dann Indonesien hat sich angeboten, als einzige quasi große islamische Nation freiwillig 20.000 Menschen, Soldaten abzustellen. Ob das noch aktuell ist, ist schwer zu sagen. Katar und Türkei lehnen die Israelis ab. Die sind also quasi die sehr eng verflochten mit der Hamas. Die beiden Staaten haben das gefördert und auch Exil angeboten. Also das ist eine ganz verworrene Situation und ich fürchte, das wird nicht so schnell aufzulösen sein.
Dennoch gibt es noch gleich nach den Weihnachtsfeiertagen ein geplantes Treffen zwischen Donald Trump und Benjamin Netanyahu. Was steht denn da eigentlich realistisch auf der...
Da geht es sicherlich auch um dieses Gaza, Phase 2, das ist ja noch offen. Also eben Entwaffnung, Schutztruppe und Wiederaufbau.
Wann soll das stattfinden und wo?
Das Treffen wird sein am 29. Dezember. Netanyahu wird am Wochenende schon nach Weihnachten hinfliegen, nach Florida diesmal, nicht nach Washington. Er trifft den Donald Trump in Palm Beach, in seinem Mar-a-Lago-Club. In Florida lebt auch einer seiner Söhne zeitweilig, Netanyahu ist der jüngere Sohn, der umstritten ist. Also das ist so der eine Schwerpunkt. Der zweite Schwerpunkt wird sein, das ist auch schon durchgedrungen, Netanyahu wie Trump bitten, um eine weitere Unterstützung gegen den Iran, um einen weiteren Angriff zu planen und zu lancieren, weil Israel behauptet, dass der Iran sein Atomprogramm wieder aufgenommen und wieder aufbaut. Ja. Ob da die Amerikaner mit einsteigen, kann ich mir schwer vorstellen, wenn da jetzt keine ganz großen Beweise vorliegen, dass die dann noch einmal so eine Aktion wie da bei diesem 12-Tage-Krieg im Juni unterstützen, halte ich eher für unrealistisch. Weil es geht ja auch beide Länder in ein Wahljahr. Dass die Israelis wählen spätestens im Oktober 2026 ein neues Parlament. Also Netanyahu stellt sich der Wiederwahl. Und in Amerika, in den USA, finden die Midterm-Elections, die Zwischenwahl im Kongress statt, auch im November. Also beide, Trump will dieser der große Friedensfürst sein, der Friedensbringer. Netanyahu will sich als der Mann der Sicherheit garantieren und vor allem will er irgendwie auslöschen seine Mitverantwortung zumindest am 7. Oktober 2023 an diesem Massaker der Hamas, wo die Sicherheitskräfte versagt haben und auch mit ihm natürlich der Premierminister. Da wird eine große Abrechnung stattfinden, möglicherweise. Vor allem lehnt Netanyahu eine unabhängige Untersuchungskommission ab. Also er will schauen, dass die Leute nach seinen Kriterien ausgewählt werden, die in dieser Untersuchungskommission sitzen und nicht kritische Personen, die halt dem Netanyahu das anlassen. Da wird noch ein ganz großes Gezerre und ein Tauziehen geben. Also um diese Fragen wird es gehen und das ist das fünfte Mal heuer, dass der israelische Premierminister in die USA reist, um den amerikanischen Präsidenten zu treffen. Das ist eigentlich ein Rekord, wenn man von Gianni Infantino absieht, der aber kein Staatschef ist. Dem FIFA-Chef.
Ja gut, und man weiß ja auch, dass die beiden einander irgendwie schätzen. Das ist ja auch jetzt mehrfach dann Donald Trumps Aussagen bekannt.
Es ist so ein ambivalentes Verhältnis. Der Netanyahu versucht dann immer den Trump zu umschmeicheln und ihm Geschenke zu machen und einen Brief geschrieben an das Nobelpreiskomitee in Oslo.
Aber wo
gleichzeitig hat er ihn auch immer wieder ausgetrickst. Mhm. Ja? Also der hat ihn ausgetrickst, als er in Katar diese Exilführung der Hamas bombardiert hat, ohne rechtzeitig den US-Präsidenten, die US-Armee
zu informieren.
Also da hat sich der Trump hintergangen gefühlt und hat ihn Netanyahu gezwungen, bei einem Treffen im Weißen Haus persönlich in seiner Anwesenheit den Scheich von Katar anzurufen und sich zu entschuldigen. Das war auch eine unerhörte Maßnahme bisher. Und das zeigt, wie die Trump tickt.
Eine Sache ist meinem heutigen Gast Thomas Vieregger übrigens auch noch aufgefallen. Er sagt, in Israel seien dieser Tage kaum christliche Reisenden zu sehen. Wenn, so meint er, sieht und hört man hier und da US-amerikanische Touristen. Nach Bethlehem im Westjordanland kommt man als Reisender dieser Tage so und so nicht, weil die Grenze nicht so leicht passierbar ist. Aber offenbar, so hat er erfahren, wurde dort erstmals nach 3 Jahren in diesem Advent wieder ein Christbaum vor der Geburtskirche aufgestellt und es ist angeblich auch geplant, in diesem Jahr Weihnachten in der Kirche zu feiern. Vor der Grabeskirche in Jerusalem wiederum muss man sich derzeit nicht anstellen, das ist auch eher ungewöhnlich, weil in normalen Friedenszeiten, gerade im Advent, stehen dort sonst die Schlangen. Kommen wir vielleicht zum Schluss noch einmal jetzt von der Ebene der Politik, von quasi den Entscheidungsträgern an den Machthebeln zurück zur Bevölkerung und schauen uns gerade heute auch an unserem Heiligen Abend an, wie das die Bevölkerung nochmal wahrnimmt. Du hast beschrieben in deiner Reportage Menschen, die wieder aufbauen und Kerzen anzünden, ja. Felder bestellen, wie du schon erzählt hast, und trotzdem kriegsmüde sind. Was ist denn für dich nach dieser Reise, wo siehst du denn in Israel trotz all dem ein Zeichen der Hoffnung und auch ein Zeichen der Hoffnung für eine Klärung des Konflikts mit also, der Hamas und im Gazastreifen und der Hisbollah im Libanon?
Wie gesagt, also Israel steht auf eigenen Beinen, ist, glaube ich, stärker wie als je zuvor, militärisch und wirtschaftlich. Politisch ist es zerrissen, ja, das ist natürlich evident. Aber sie können auf sich allein zählen, auch wenn alle Welt gegen sie ist. Das ist sozusagen ihr Credo.
Und das die Amerikaner, jetzt auch die Erfahrung, ja, auf der genau, sie quasi jetzt wieder genau. Kraft schöpfen.
Also wir haben mit Diplomaten gesprochen, die sind furchtbar enttäuscht von den Europäern, die sie fallen gelassen haben. Sie sagen, die pochen dann immer auf eine Zwei-Staaten-Lösung als einzige Lösung und das sagen, das ist keine Lösung momentan, das ist unmöglich, unrealistisch, weltfremd. Ja.
Wie ist eigentlich, wenn man da so zu Gast ist als Österreicher, als österreichischer Journalist, fällt Österreich da öfter?
Nicht unbedingt, aber wir haben da mehrere Kontakte gehabt. Natürlich, da gibt es eine Führerin, die aus Wien stammt, die uns da durch Yad Vashem geführt hat. Es gibt Diplomaten, die in Wien stationiert waren. Also da gibt es immer wieder Verbindungen nach Österreich oder nach Wien.
Weil das zum Beispiel die SPÖ jetzt gerade erst vor ein paar Wochen umgeschwenkt ist und sagt, dass man... Ja.
Nein, also das offizielle Israel stellt natürlich die harte Haltung während der Amtszeit von Kurz und Schallenberg, die ja sehr, sehr hinter Israel gestanden ist. Und damals auch die Fahnen aufgezogen hat während des Gazakriegs am Bundeskanzleramt oder am Außenministerium. Das wird sehr, sehr, sehr hoch geschätzt in Israel auf jeden Fall.
Mhm. Mit welchem Gefühl bist du nach Hause gefahren nach dieser Reise?
Ja, wie gesagt, also es bleibt spannend. Es wird wieder turbulent werden im nächsten Jahr. Also da ist kein Ende in Sicht des Konflikts. Nämlich Israel glaubt, sie können an allen Fronten sich behaupten. Das ist tatsächlich so, dass sie sich da letztes Jahr oder im 2025 eben an mehreren Fronten da im Norden, gegen den Libanon, gegen die Hisbollah, gegen die Houthis, im Süden, gegen den Iran, in Syrien, im Irak, wirklich sehr, sehr erfolgreich sich durchgesetzt haben. Das einzige Offene ist halt, du kannst so eine Ideologie, wie sie die Hamas repräsentiert, glaube ich, nicht so auslöschen, wie sie sich das vorstellen. Einer dieser Militärs hat uns auch gesagt, also, wenn es notwendig ist, wenn das niemand macht, die Entwaffnung, das soll ja eigentlich eine Schutztruppe übernehmen, dann gehen wir halt nochmal 6 bis 9 Monate da hinein und machen den Job zu Ende. Das ist auch ein bisschen illusorisch, glaube ich, weil es wächst ja nach. Das ist ja jetzt so, die haben jetzt 20.000, 25.000 Kämpfer getötet und es sind schon wieder bei 20.000, 25.000, die neu dazu gekommen sind.
Aber woher bekommen die eigentlich dann... Die Waffen, ist das nur der Iran oder aus welchen Kanälen und Tunnels?
Naja, die Waffen, die sind natürlich jetzt schon sehr, sehr, das Arsenal ist sehr geleert, glaube ich. Also es geht aber darum, um neue Kämpfer auch. Also die kannst du leicht rekrutieren, weil das sind dann halt 15- bis 20-jährige junge Burschen, die halt keinen Job haben, die keine Perspektive haben.
Na gut, und die jetzt gerade seit 2 Jahren in einem Streifenland gelebt haben, wo alles zerstört wurde.
Ja, also denen muss da man ist, das ist kein Problem. Die Waffen kommen irgendwie, werden woanders gehortet, werden dann später reingeschmuggelt. Also so genau sehe ich da auch nicht durch, ehrlich gesagt. Aber es gibt offenbar kein Problem, da auch selber Waffen zu basteln. Das heißt, sei es nur primitive Raketen, glaube ich. Ja. Also wie gesagt, also Es gibt auf jeden Fall einen Funken Hoffnung für die Israelis, die erleichtert sind, dass das die Geiseln zurück sind einerseits, dass das eine Ruhe, eine wie gesagt, wie auch immer, eine trügerische Ruhe vielleicht auch nur herrscht. Aber dass jetzt einmal so eine neue Phase wieder eingezogen ist nach diesem langen, langen zweijährigen Krieg. Und gleichzeitig ist es halt alles immer so eine fragile Situation, ob das im Norden ist, im Süden ist. Und jetzt Netanjahu versucht halt wieder offenbar mit dem Iran da einen neuen Konflikt anzuzetteln.
Tommy, du hustest noch immer sehr nach deiner Verkühlung, die du aus Israel mitgebracht hast, wie du mir erzählt hast. Ich danke dir sehr, dass du da warst. Danke. Und ich wünsche dir auch ein wunderschönes Weihnachtsfest und ein paar erholsame Tage.
Danke dir.
Das war Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse an diesem heiligen Abend. Und damit war das auch die letzte reguläre Folge in diesem Jahr. Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden. Mein Name ist Anna Wallner und das Audio- und New Media Team der Presse wünscht Ihnen, stellvertretend für die gesamte Redaktion, ein gesegnetes Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und vor allem auch einen guten Start in ein wunderbares, gesundes neues Jahr. Zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, hören Sie hier bei Was wichtig ist, ein Best-of unserer beliebtesten und spannendsten Podcasts aus einem Jahr, in dem wir insgesamt über alle Kanäle gerechnet fast 400 Folgen produziert haben, die dann mehr als 1,5 Millionen Mal downgeloadet wurden. Ab dem 7. Januar 2026 sind wir wieder mit frischen Folgen und vielen neuen Ideen für Sie da. Und ein kleiner Hinweis noch, Sie können uns nicht nur bequem in der Presse-App und auf der Presse-Webseite hören, sondern natürlich auch auf YouTube, Spotify oder Apple Podcasts. Schreiben Sie uns gerne Ihre Wünsche, Anregungen oder Kritik an das Postfach podcast@diepresse.com. Wir sagen danke, adieu und auf bald.